Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, herzlich willkommen zum letzten Mal im Jahr 2025. Weihnachten steht vor der Tür, Johannes. Wir haben uns die roten Mützen schon aufgesetzt, die roten Mäntel schon angezogen und begrüßen euch zur letzten Folge, zur Weihnachtsfolge vom Hydrogen Bar Podcast. Ja, das Jahr 2025 ist vorbei, Johannes, und man kann vielleicht jetzt schon mal sagen, wir sind nicht unbedingt von Erfolgsmeldung zu Erfolgsmeldung natürlich geeilt, was das Thema Wasserstoff angeht. Aber heute nochmal zum Jahresabschluss ein schönes Projekt, ein schöner Ausblick, den wir hier in der Folge nochmal geben wollen.
Ja, grüß dich Martin. Wir sind hier direkt in Weihnachtsstimmung und haben uns gesagt, da muss mal was anderes her als eine Studie. Und ja, schlechte Neuigkeiten. Und drum haben wir uns ein Thema, also das war fast schon ein Weihnachtsgeschenk für unseren Podcast.
Ja, genau.
Jetzt Ende November wurde eine Veröffentlichung gemacht zu dem Thema oder zu dem Projekt Clean Hydrogen Coastline.
Genau.
Das ist ja ein Wasserstoffprojekt im Norden von Deutschland. Und da wurde jetzt der Spatenstich für den 320 Megawatt Elektrolyseur in Emden getan.
Genau. Über dieses Projekt Clean Hydrogen Coastline haben wir natürlich auch schon mehrfach besprochen. Ich weiß, wir sagen in jeder Folge, wir haben über irgendein Thema schon gesprochen, aber es ist halt, wenn wir jetzt, ja gut, es sind fast 300 Folgen. Ich glaube, da ist das irgendwie auch normal, dass man irgendwie alles schon mal so erwähnt hat. Und so natürlich auch dieses Projekt Clean Hydrogen Coastline, was eben sich an der Nordseeküste dann letztendlich ja abspielt oder abspielen wird. Maßgeblich vorangetrieben ja von EWE, eben halt vom Energieversorger da oben. Und so ganz grob zwischen den Städten Bremerhaven und Emden soll dieses Projekt Clean Hydrogen Coastline mit ganz vielen verschiedenen, ja, sozusagen Einzelprojekten, Einzelvorhaben, die dann letztendlich alle verbunden werden sollen und im Verbund stehen sollen und ein gemeinsames Ökosystem ja bilden sollen, dann vorangetrieben werden und jetzt für einen, so wie du es erwähnt hast, für einen der wirklich wichtigsten Bestandteile, für so einen Leuchtturmbestandteil, man achte besonders darauf, wie die Metapher auch passt, weil das Ganze ja an der Nordseeküste stattfindet.
Da hast du wahrscheinlich Stunden drüber nachgedacht.
Ja, genau. Ist tatsächlich, so wie du es gesagt hast, der Spatenstich so erfolgt, nämlich am 28. November 2025 hat eben jetzt EWE mit dem Bau des 320 Megawatt Elektrolyseurs in Emden begonnen, der natürlich eine gewaltige Erzeugungskapazität dann mitbringt und auch mit Abstand der größte Elektrolyseur in Deutschland sein wird.
Ja, und also in diesem Clean Hydrogen Coastline Projekt, da sind ja interessanterweise zwei Elektrolyseure drin, einmal der in Emden mit den 320 Megawatt. Mhm. Es ist aber auch noch einer in Bremen drin, der mit 50 Megawatt geplant wurde. Mhm. Und da geht die Entwicklung aber nach hinten los. Der wurde jetzt auf 10 Megawatt schon zusammengekürzt.
Ja, genau.
Also da sieht man wirklich diesen Unterschied. Die EWE, die glaubt fest daran.
Ja.
Und ist dann auch bereit, wirklich einiges an Geld da reinzustecken. Der wurde gesagt, die hat schon über 800 Millionen Euro in dieses Clean Hydrogen Coastline Projekt investiert. Und andere sind da ein bisschen zögerlicher. Vielleicht ist es aber auch der Punkt, dass gerade, weil man eben auf diese 300 Megawatt an Elektrolyseurleistung geht, da kann man wahrscheinlich auch einiges an Effizienzen heben. Die, wenn man natürlich runtergeht von 50 Megawatt auf 10, ist es genau der andere Weg, wo wahrscheinlich diese Synergien viel, viel, viel schneller abhanden kommen.
Ja, genau. Zum Vergleich, der jetzt Stand heute größte Elektrolyseur in Deutschland befindet sich bei BASF in Ludwigshafen mit einer Kapazität von 54 Megawatt. Das heißt, der 320 Megawatt Elektrolyseur in Emden wird ungefähr 6-mal so groß sein. Mhm. Da sieht man schon auch, von welcher Größenordnung man da spricht. Und wenn ich mich jetzt so an die ersten Jahre auch des Hydrogen Bar Podcasts zurückerinnere und an die ersten Projekte, die wir damals so besprochen haben, da war ja immer so der Gedanke, ja, wir brauchen halt irgendwann auch diese Megawatt- und Gigawatt-Projekte, um wirklich da hier in den großen Maßstab zu kommen. Und ja, natürlich, jetzt ein 320 Megawatt Elektrolyseur ist immer noch kein Gigawatt-Projekt, aber ist schon verhältnismäßig nah dran. So viele Faktoren fehlen da gar nicht mehr.
Ja, und man muss auch sagen, dieses Clean Hydrogen Coastline Projekt ist ja eingebettet in das IPCE, das Hy2Infra IPCE von der EU, wo eine ganze Reihe an Projekten in der EU umfassen oder abgedeckt wird. Und da muss man auch sagen, da ist dieser Elektrolyseur wirklich wieder ein Leuchtturm, weil es einerseits wirklich auch innerhalb von diesen ganzen europäischen Projekten einer der größten ist. Und zum anderen ist er auch der früheste. Also da sind alle anderen Projekte in diesem IPCEI sind noch um einiges langsamer unterwegs oder sind noch im Genehmigungsstadion. Und da muss man wirklich sagen, ist beeindruckend, wie der EWE nicht nur den größten Elektrolyseur baut, sondern auch noch am schnellsten.
Am schnellsten, ja, genau. Denn Ende 2027 soll es in Emden schon losgehen. Und zwar nicht mit dem Bau oder sowas, sondern tatsächlich mit der Produktion von grünem Wasserstoff. Das heißt also, 2 Jahre hat man jetzt Zeit, das Ganze umzusetzen. Wir wissen ja auch, nur wenn jetzt halt irgendein CEO und ein Politiker jetzt so einen Spatenstich macht, dann heißt es ja jetzt auch noch nicht wirklich, dass eine Viertelstunde später da jetzt die Bagger tatsächlich rollen. Insofern der Zeitplan sportlich, aber natürlich schön ambitioniert und jetzt auch nicht unrealistisch. In 2 Jahren schafft man da sicherlich schon ganz schön viel. Und ja, eben dann, wie gesagt, dann soll es Ende 2027 losgehen. Die Basis oder das Herzstück, das bildet dann eben ein PEM-Elektrolyseur oder ein Stack von Siemens Energy, die ja schon durchaus auch die Erfahrung mit den großen Elektrolyseuren haben. Ja, auch dieser Elektrolyseur von BASF, den wir vorhin erwähnt haben, der stammt ja von Siemens Energy und auch ja einige andere von den großen Anlagen, die in Deutschland in Betrieb sind, stammen von diesem Hersteller. Ja, zum Beispiel habe ich noch gefunden, auch in Oberhausen, dieser Trailblazer, wie er so schön heißt, von Air Liquid, der nutzt auch einen Stack von Siemens Energy.
Ja. In dem Projekt Clean Hydrogen Coastline, da haben wir jetzt den Elektrolyseur, beziehungsweise die 2 Elektrolyseure mit Bremen auch noch. Es gibt dann noch einiges im Bereich Pipeline, also die Verteilung. Es gibt eine Arbeit an einer Salzkaverne, dieser Hundorf-Speicher, der umgerüstet werden soll. Also es ist schon sehr infrastruktur- und erzeugungslastig. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, der halt immer wieder mal laut wird oder quasi die Kritiker, die sagen, oh, die werden den Wasserstoff nicht verkaufen können. Da ist ja niemand da, der den abnimmt. Und das ist natürlich ein wahrer Wunderpunkt in gewisser Weise, dass letztendlich erfolgreich wird das Projekt dann, wenn ausreichend Abnehmer gefunden werden. Im Moment ist das wohl noch eher wackelig. Also auch die Aussage von EWE ist, dass sie nicht an die Einzelnen oder an irgendeinen Abnehmer gebunden ist.
Ja.
Ist positiv formuliert.
Genau.
Aber es heißt auch, da gibt es keine Sockelnachfrage, mit der man dann arbeiten kann. Nichtsdestotrotz, man muss natürlich sagen, die sind da an der Nordsee in einem ganzen Ökosystem mit diesem ganzen Wasserstoff. Der wurde auch in dem Clean Hydrogen Kompass, den wir ja letzte Woche besprochen haben, wurde das auch quasi so erwähnt, dieser Bereich Norddeutschland, Niederlande, dass der für Europa einen großen Effekt haben wird, da man da natürlich mit Rotterdam, dem Hafen, einiges an Wasserstoffinfrastruktur aufbaut und dann auch die Pipelines hat. Und so kann man schon sagen, da ist das Projekt Clean Hydrogen Coastline eigentlich gut angebunden, dass dieses Thema der Nachfrage sich hoffentlich dann auch löst.
Genau, aber es ist natürlich schon richtig, dieses Projekt Clean Hydrogen Coastline stellt sich natürlich als Ökosystem dar und das ist ja auch nicht falsch, um Gottes Willen. Aber die Verbraucherseite oder die Abnehmerseite, die wird da verhältnismäßig wenig adressiert. Es wird schon gesagt, ja, es wird Wasserstoff erzeugt, es wird Wasserstoff verteilt, es wird Wasserstoff gespeichert. Zur Speicherung und Verteilung können wir ja auch gleich noch ein paar Worte sagen. Und die Abnahmeseite, die soll sich eben vor allem daraus ergeben, dass dieses ganze Projekt natürlich an das Wasserstoffkernnetz, an den Hydrogen Backbone letztendlich dann angebunden ist und so im Endeffekt ja dann jeder in Deutschland und auch in anderen Ländern Zugriff auf diesen Wasserstoff hat, weil er den einfach aus der Pipeline entnehmen kann. Trotzdem ist es natürlich wieder so, dieser Flaschenhals, die Abnahmeseite wird hier jetzt nicht direkt gelöst, das ist jetzt auch kein Vorwurf oder sowas, aber eine Feststellung, dieses Problem auch, dass irgendjemand das Zeug natürlich dann auch kaufen muss, das hat man natürlich da auch weiterhin.
Genau. Es gibt natürlich auch in dem ganzen Ding noch diese ganzen technischen Herausforderungen. Also es ist ja auch so, dieser 320 Megawatt Elektrolyseur ist jetzt nicht so ein Ding, das Siemens Energy schon 50 Mal gebaut hat. Da ist man natürlich in diesen Größenordnungen natürlich in einem Projekt, das so ein einzigartiges Projekt ist und wahrscheinlich auch für einige Zeit sein wird. Da kann noch einiges schiefgehen. Es gibt bestimmt einige Herausforderungen bei der Umsetzung. Insofern drücken wir natürlich die Daumen, dass das bis 2027 auch dann umgesetzt wird. Aber es könnte natürlich sein, dass es da auch nochmal Verspätungen gibt.
Na.
Und dann ist natürlich der Umbau von der Salzkaverne in Hunsdorf auch nicht zu unterschätzen. Da haben wir ja auch gerade eben vor einem Monat eine Episode gemacht über diese ganzen Herausforderungen mit den Salzkavernen und
Ja,
dem
auch nicht nur
Umbau.
ja, der Speicher in Hundorf, sondern es gibt ja auch noch den Speicher in Jemgum und auch den Speicher in Nüttermoor. Das heißt, das ist ja auch auf der holländischen Seite dann auch noch was beteiligt, eben in Jemgum. Und auch weitere Speicher, die da eben noch umgerüstet werden müssen. Insofern schon da auch die technische Herausforderung, auch die geologische Herausforderung natürlich, das noch zu machen. Und zudem, was man nicht vergessen sollte, ist auch das Terminal sozusagen, dieser Hyperlink von Gasunie in der Nähe von Wilhelmshaven, wo dann Wasserstoff auch direkt eben halt angeliefert werden soll, per Schiff und dann auch direkt eingespeist werden soll. Insofern, dieser Elektrolyseur ist da natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dem Projekt, aber es gibt schon noch eben, ja, so wie du es ja gesagt hast, auch an anderer Stelle schon noch wesentliche Herausforderungen, die da in den nächsten Jahren noch vor, ja, natürlich vor allem der EWE, aber auch den Partnern der EWE liegen.
Eine Herausforderung sind natürlich auch die Kosten, wie immer bei so einem Projekt. Aber das Interessante ist, dass da der Chef von EWE eine Aussage gemacht hat, in einem Interview, dass die Kosten für die Produktion von dem Wasserstoff 88% erhöht sind durch diese Regeln von der EU
Genau,
zur Zusätzlichkeit und Gleichzeitigkeit von dem erneuerbaren Strom, was schon ein starkes Wort ist. Also da zu sagen, die EU-Regeln machen ja kaum was aus, das kann man bei 88% nicht mehr sagen. Die sind zwar noch gut weggekommen, die EWE, weil die den Elektrolyseur damit noch unter quasi die Regeln vor dieser A4 fallen und so das jetzt für die nächsten Jahre nicht erfüllen müssen, sondern erst ab 2030. Aber das ist natürlich schon ein Punkt, was einen dann die Schweißperlen auf das Gesicht treiben kann, wenn man da so viel Geld investiert und dann weiß ja, ab 2030 erhöhen sich meine Kosten potenziell um das Doppelte.
Ja, genau. Jetzt ist der Wasserstoff ja eh schon sehr, sehr teuer. Viel zu teuer für manche Anwendungen. Und dann, ja, gut, da wird dann auch gesprochen, gut, der Preis pro Kilogramm erhöhe sich so ungefähr um 50%. Also man möchte jetzt vielleicht nicht alles dann an die Kunden weitergeben, aber wir wissen ja, wie es läuft. Also ich meine, natürlich wird das an den Kunden weitergegeben. Wenn sich die Produktionskosten um 88% erhöhen, dann wird es einfach auch für den Endkunden teurer, das ist ja klar. Und das nicht aufgrund von irgendwelchen technischen Herausforderungen, sondern rein auf der Basis von Regulierungen. Das ist schon wirklich ein Pfund, das man erstmal schlucken muss.
Ja, also insofern ist es dann ein interessantes Thema fürs nächste Jahr, vielleicht auch für uns, da zu verfolgen, wie es mit der A4 dann weitergeht und mit dieser den EU-Regeln zur Zusätzlichkeit und Gleichzeitigkeit. Da gab es ja dann diese Gerüchte, dass das erkannt ist, dass das ein Problem ist und dass das auch ziemlich viel an Innovation kaputt macht und bremst.
Ja.
Ja, ob es dann umgesetzt wird. Wir werden sehen. Ein Thema für 2026.
Ja, genau. Es wird ja schon reichlich diskutiert auch darüber. Mhm. Wir hatten ja auch, ich glaube, das war im Sommer, Johannes, wo wir den Jorgo auch hier zu Gast hatten, Jorgo Schatzimakakis, der da natürlich auch ja sozusagen in der ersten Schlachtreihe steht, wenn man das mal so sagen möchte, und diese Diskussion auf der europäischen Ebene führt. Also das ist, glaube ich, wirklich, da können wir uns alle, jetzt hätte ich gesagt, wir können uns freuen, aber ich weiß nicht, ob man sich daran freuen kann, aber das ist was, glaube ich, was wir alle im nächsten Jahr mit großem Interesse verfolgen werden, wie sich die Regulierungen rund um die Renewable Energy Directive und die A4 da weiterentwickeln werden.
Genau. Und also wir haben jetzt ja über einige Kritikpunkte oder negative Punkte gesprochen. Man muss schon sagen, es ist nicht alles so schlimm. Wir
Nein,
haben ja auch gesagt, das ist ja die Weihnachtsfolge, da müssen wir über positive Sachen reden. Und da ist auf jeden Fall dieser Punkt, das ist ein Riesenprojekt. Es ist ein schnelles Projekt. Es geht nicht, zieht sich nicht über Ewigkeiten hin, sondern da ist wirklich Dampf dahinter. Und das muss man sagen, hat natürlich auch wirklich das Potenzial, da was loszutreten, weil plötzlich kann sich halt niemand mehr sagen, ja, es ist ja kein Wasserstoff da. Ja, der Wasserstoff, den wir haben, der ist ja nicht grün. Der wird ja aus Gas hergestellt. Jetzt mit diesem 320 Megawatt Elektrolyseur oder dann 2027, da ist dann wirklich einiges an Wasserstoff in der Region vorhanden und man wird sehen, was da dann wirklich alles dann in Folge kommt, weil halt Wasserstoff plötzlich da ist.
Ja, genau. Es ist natürlich dann einiges an Wasserstoff vorhanden. Ich möchte jetzt da hier kein Wasser in den Glühwein gießen, aber es ist natürlich schon so, obwohl jetzt dann wirklich eine hohe Erzeugungskapazität vor Ort vorhanden ist, von circa eben halt 30.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr, ist das natürlich trotzdem immer noch nahezu ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man den gesamten Wasserstoffverbrauch in Deutschland sich anschaut, der ja eher von Millionen Tonnen dann tatsächlich da sozusagen an der Größenordnung reden wir da. Insofern, ja, natürlich, um Gottes Willen, es ist natürlich jetzt wirklich mal eine signifikante Menge an grünem Wasserstoff, die da erzeugt wird, aber spielt natürlich immer noch Gesamtmarkt für Wasserstoff nicht die alles dominierende Rolle.
Das ist natürlich richtig, weil man muss natürlich sagen, es wird eine Rolle spielen für den grünen Wasserstoff, der am Markt wahrscheinlich vorhanden ist. Da wird man auf jeden Fall was merken. Ja. Und natürlich im Vergleich zu dem ganzen grauen Wasserstoff, ist es leider noch vernachlässigbar.
Ja gut, was heißt leider? Die gute Nachricht ist, dass Linde jetzt in Leuna noch nicht zusperren muss, sozusagen. Sondern auch der graue Wasserstoff aus Leuna wird nach wie vor gebraucht. Also insofern kein Problem. Kann man ja auch in einem positiven Licht sehen, sozusagen.
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich, also auch, ich habe jetzt alle meine Punkte, die ich aufgeschrieben habe, gesagt. Hast du noch was?
Ja, ne, ich habe noch ein paar so harte Fakten aufgeschrieben, aber die sind jetzt ein bisschen halt out of place. Insofern, wenn ihr an harten Fakten interessiert seid, liebe Hörerinnen und Hörer, dann lest es euch doch am besten selber durch und schreibt euch die harten Fakten selber raus. Es ist jetzt auch nicht mehr sowas super Weltbewegendes dabei, denke ich jetzt mal. Wir verlinken euch natürlich die Veröffentlichung und auch die Webseite von dem Clean Hydrogen Coastline Projekt wieder in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt einfach nach unten scrollen und den Links, die ihr dort findet, folgen und dann euch selbst ein Bild von allem machen, über was wir in dieser Folge jetzt gesprochen haben.
Ja, genau. Und weil wir ja noch ein paar Minuten haben, in unserer Folge, habe ich mir gedacht, wir könnten noch mal kurz drüber sprechen, was hat uns jetzt in dem Jahr 2025 wirklich bewegt oder was ist uns in Erinnerung geblieben?
Ja.
Ich weiß nicht, Martin, hast du da was aus diesen ganzen Interviews, Gesprächen und ja, Auftritten, die wir hatten, die Studien und so weiter? Ich muss sagen, was ich immer wahnsinnig interessant fand in diesem Jahr, ist dieser Unterschied, den wir ja auch eigentlich heute rausgestellt haben,
ja,
aus negativen Nachrichten und positiven Nachrichten,
ja,
wo es wirklich fast schon auseinanderklafft. Eine Woche kriegst du Nachrichten, wo du denkst, jetzt geht die ganze
Jetzt ist alles nur noch Arsch.
Ja, genau. Und dann kommen halt andere Nachrichten, ja, wo alles super funktioniert und weitergeht und ja, es werden riesen Investitionen gemacht.
Ja.
Und sich da wirklich zurechtzufinden und da das richtige Maß zu finden, das ist schon, ja, fast schon eine faszinierende Situation in, ja, der aktuellen, ja, Zeit.
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe manchmal das Gefühl, viele von diesen, ja, super negativen Stimmen oder von den Stimmen, die dann immer angeben, ja, es ist alles sozusagen vorbei und alles zu spät, es ist nur noch Asche übrig, die kommen auch aus so einer Position heraus, wo vielleicht eigene Erwartungen einfach halt enttäuscht worden sind. Wo man vielleicht vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren eben große Hoffnungen in dieses Thema Wasserstoff gesetzt hat. Vielleicht halt auch ein bisschen die arg rosa-rote Brille damals vielleicht auf hatte. Vielleicht sich auch mit der Technologie nicht so 110%ig gut eben halt ausgekannt hat und dann vielleicht auch Kosten vielleicht ein bisschen unterschätzt hat. Das ist ja auch so ein landläufiger Fall, den wir immer wieder jetzt treffen, speziell in letzter Zeit, dass Projekte und Business Cases sich nicht so letztendlich dann umsetzen lassen, wie man sie mal irgendwie ins Excel sozusagen getippt hatte, weil einfach die Kosten viel höher sind, als man gedacht hätte. Und dann ist es natürlich nur menschlich und nachvollziehbar, wenn eben halt hohe Hoffnungen, große Hoffnungen mit der harten Realität kollidieren und dann von den Hoffnungen nicht mehr viel übrig bleibt, dass man vielleicht dann auch mal zu sehr sich von Emotionen leiten lässt und alles jetzt auf den Müllhaufen wirft. Und vielleicht ist es da gut, wenn wir, und das ist doch vielleicht was wir uns alle fürs nächste Jahr vornehmen können, einen nüchternen Blick auf das Thema versuchen zu bewahren und dann auch solche positiven Meldungen, wie wir sie ja durchaus jetzt heute auch hatten, vielleicht auch entsprechend würdigt und auch sinnvoll und emotionslos vergleicht mit den negativen Meldungen und sich dann einfach ein realistischeres Bild wieder macht.
Ja, genau. Insofern haben wir natürlich jetzt einiges an Realismus, den wir ins neue Jahr tragen können.
Ja, genau.
Und dann schauen wir mal, wie sich die Wasserstoffwelt im 2026 entwickelt. Es ist zu hoffen, dass es so weitergeht mit diesem realistischen, positiven Seite, wo man sagt, es wird was gemacht, es wird was umgesetzt. Es entwickelt sich vielleicht jetzt nicht in diesem Hype-Modus, sondern in dem Realitätssinn, dass man dann auch nicht jetzt Geld verbrennt, sondern zeigt, dass es halt wirtschaftlich funktioniert, auch im großen Maßstab.
Genau. Wir starten also dann in unser 7. Jahr dem Hydrogen-Podcast. Es ist unfassbar. Nach 2020, 21, 22, 23, 24, 25, nächstes Jahr 26 ist unser 7. Jahr Hydrogen Bar Podcast. Vielen Dank an euch, die vielleicht seit Anfang an jetzt sogar schon dabei seid. Das ist unfassbar. Und seit jetzt fast 300 Folgen hier schon treue Hörerinnen und Hörer des Hydrogen Bar Podcasts seid und auch ja schon jetzt diverse Weihnachtsfolgen mit uns mitgemacht habt in den letzten Jahren. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch im Jahr 2027 wieder einschaltet.
Genau. Für das Jahr
2026.
Genau. Wir machen kein Jahr Weihnachtspause.
Ja, genau.
Sondern nur 2 Wochen. Für das nächste Jahr lasst uns gerne wissen, wenn ihr irgendwelche Ideen, Wünsche, Anregungen habt, was wir abdecken sollen, über was wir sprechen sollen. Wir freuen uns immer, das zu hören. Und unser Portfolio hier im Podcast zu erweitern, neue Gäste einzuladen,
ja,
neue Themen zu adressieren.
Ja.
Lasst es uns gerne wissen unter der E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite www.hydrogenbar.de.
Genau, wir haben für Januar schon einige sehr interessante Gesprächspartner verpflichtet, haben da jetzt in der nächsten Zeit noch die Aufnahmetermine. Es gibt einen alten Bekannten, den ihr alle kennt, und es gibt ein sehr interessantes junges Unternehmen, was wir hier bei uns haben werden. Freut euch also schon mal auf die Termine im Januar. Johannes, wenn ich es jetzt richtig sehe, die nächste Folge wird am 7.1. erscheinen,
mutmaßlich. Genau. Also genau. Wir haben jetzt 2 Wochen Pause, 2 Wochen Weihnachtsferien auch für euch.
Jawohl, genau.
Und freuen uns, wenn wir uns dann im nächsten Jahr alle wieder gemeinsam hier treffen an der Hydrogen Bar.
Macht's gut, eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage, einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr 2026, nicht 27. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dann zur nächsten Folge am 7. Januar 2026 hier wieder einschaltet.
Macht's gut, bis dahin.